Ich antworte nicht auf seine Scheißfragen, ehrlich gesagt.
Halt, stopp!
Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was?
Ausfall!
Ach, Toni!
Nicht so tief, Rüdiger, nicht so tief!
Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir langsam!
Ich würde sagen, peace out, ich bin raus. Cool.
Ich weiß nicht, was du die letzten Tage gemacht hast, ne? Aber ich sag's dir jetzt schon mal direkt vorneweg, damit wir das Highlight vorwegnehmen. Ich habe alle drei Taken-Filme in Folge geguckt und es hat sich schon wieder gelohnt, mein Freund. Es hat sich schon wieder gelohnt. Ich bin kurz
du
davor.
Du und dein Fetisch Initiator. Für Liam Neeson, es ist unfassbar.
Ich bin kurz davor, Initiator eines großen Crowdfundings unserer Community für Taken 4 zu machen. Ich habe mal gelesen, für den letzten Taken hat Liam Neeson wohl um die 20 Millionen bekommen. Ich schätze, sein Marktwert ist gestiegen. Also rechnen mal ein bisschen Inflationsausgleich. 25 bis 30 Millionen, glaube ich, brauchen wir für Liam Neeson. Dann brauchst du noch so 8,50 Mark für den Restfilm, weil viel passiert da nicht. Irgend so ein CGI-Praktikant, das machen wir schon. Also 27 Millionen wäre das Funding-Goal. Ey, das wird was. Wir machen Taken 4 möglich. Wir machen den Zaunkönig zum Vogel des Jahres 2020 und werden Taken 4 möglich machen. Wie fühlst du dich?
Ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich wirklich nur den ersten geguckt habe, der auch wirklich gut war. Also Taken 1 ist ja Liam Neeson ist, glaube ich, gut, der hat halt reingecashed. Was willst du ihm für einen Vorwurf machen? Das ist ja genauso wie viele Schauspieler. Die haben dann halt kurz mal einen Peak. Und ich glaube, heutzutage kannst du dir das auch erlauben. Ich glaube, damals war das immer noch so, wenn du da dir einmal einen Fehltritt erlaubt hast und einmal so Box-Office eine Katastrophe hattest, dann warst du als Schauspieler auch ganz gerne mal wieder 5 Jahre von der Bildfläche. Irgendwie hat sich der Markt, glaube ich, verändert. Das heißt einfach berühmt werden und dann einfach maximal die Filme rausspammen, wie es nur geht. Und auch wissen, dass es scheiße ist und Hauptsache es klingelt in der Kasse. Und deswegen mache ich Liam Neeson halt gar keinen Vorwurf. Der ist ja gefühlt auch in jedem Film, aber der hat auch echt ein paar gute. Also ich glaube, bei mir war wieder die Krankheit, dass ich bei Taken 2 gesehen habe, dass die IMDb-Bewertung wahrscheinlich so um und bei 6 liegt, würde ich mal vermuten, und beim dritten wahrscheinlich dann so bei 2 und dann habe ich es halt einfach gelassen. Aber ich finde das gut. Ich finde das schön, wenn man so einen irrationalen Spleen hat.
Ey, das war ein richtiger Marathon. Das hat richtig Spaß gemacht. Angefangen beim ersten, der wirklich auch noch ungelogen einfach legit ein guter Film ist.
Ja,
nicht nur,
super,
weil ich Liam Neeson besessen bin. Der erste, sehr guter Film. Dann kommt der zweite, 96 Hours, Taken 2, sind auch sehr kreativ geworden, was den Titel angeht. Der hat noch 6,3, glaube ich, bei IMDb. Angemessen, würde ich sagen, also trifft's ganz gut, fast ein bisschen hochgegriffen. Ich weiß nicht, ich kenne mich ja nicht so gut aus wie du. Der Average ist wahrscheinlich ein bisschen drunter, das ist wirklich jetzt kein wahnsinnig guter Film, weil es halt der gleiche Film ist wie der erste.
Ab 6,5 geht eigentlich so klassischerweise das los, dass ein Film überdurchschnittlich langsam wird, so würde ich sagen. 6,5 ist so ungefähr die Range.
Aber das ist das Geile, dann ist nämlich diese Trilogie, und ganz ehrlich, Leute, bitte sagt nicht immer Trilogie, also konzentriert euch ein bisschen.
Wer das
triggert mich wirklich maximal.
Keinen, der das macht, glaube ich.
Doch, Mann, so viele Leute sagen Trilogie.
Okay, krass.
Es heißt einfach Trilogie. Der erste, episch. Der zweite, boah, echt an der Grenze zu nicht so geil. Der dritte wieder maximal geil. Der dritte Taken ist einfach rasiert wieder
Abstand
komplett.
Am schlechtesten bewertet ist, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob diese Transition, haben nicht viele Trilogien gemacht, sodass der zweite so richtig reinkackt und der dritte wieder gut ist. Müssen wir mal reingehen. Ey, das hat sich mal wieder gelohnt. Es ist einfach gutes Popcorn-Kino. Liam Neeson, wieder ein Mensch wie Bruce Willis, der halt mit 2 Gesichtsausdrücken eine komplette Filmkarriere gemacht hat. Einfach geil. Natürlich hat der Mann auch gute Filme gemacht. So Schindlers Liste und Co., wenn man
The
da
Grey,
mal so ein bisschen seine Filmografie
auch,
reingrindet.
Ja, sehr gut.
Und das Schönste dabei ist, es ist nicht dabei geblieben, sondern ich habe noch ein längeres Liam Neeson-Wochenende draus gemacht, hab nochmal nachgedeckt, nochmal andere Liam Neeson-Filme direkt hinterher geguckt. Und ich sag's dir, ey, da geht einfach eine ganz neue Tür auf für euch. Wenn ihr euch dem Mann noch nicht so hingegeben habt, da geht eine neue Tür auf. Denn der Mann hat noch mehr Filme gedreht, die in die gleiche Richtung gehen. Gestern Abend, zur Feier des Abends, haben wir geguckt, Nonstop. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ob er dir was sagt. Mega geil. Also, sehr geiles Setting. 6,9 auf IMDb finde ich tatsächlich, also unfassbar überbewertet, ehrlich gesagt. Der Film ist deutlich schlechter als Taken 2, so im Nachgang auf jeden Fall. Er ist ein Air Marshal, was allein schon ein richtig geiler Job ist. Also er ist im Prinzip Flugsicherheitsbeauftragter, keine Ahnung, fliegt als Marshal halt immer an Flügen mit und ist einfach für die Sicherheit an Bord zuständig. Mega geiler Job. Natürlich hat er Flugangst, was so das Setting noch so ein kleines bisschen absurder macht. Und dann wird es einfach ganz, ganz wild. Es ist im Prinzip, und deswegen möchte ich ihn dir auch ins Herz legen, ihn mal zu gucken. Der ist von 2014, glaube ich, also schon ein bisschen älter. Eigentlich ist es Among Us. Es ist Among Us als Film, weil es so dieses Setting ist. Es gibt den einen Superhelden und alle anderen sind sass. Es sind einfach alle anderen sass. Jede Figur, die in den Film eingeführt wird, egal von wann, ist innerhalb von 20 Sekunden maximal verdächtig, durch aber auch so Also wirklich filmhistorisch die einfachsten Kniffe. Hier mal ein falscher Blick, da mal eine komische Bewegung und du als Zuschauer sofort so, oh, nee, der ist doch sass, der ist es doch. Aber halt wirklich innerhalb von 5 Minuten ist jede Person im Film sass, außer Liam Neeson, der unangefochtene Held ist. Und dann zieht sich das so 1,5 Stunden durch, bis er, also no spoiler, sorry, aber natürlich am Ende der große Held ist und alles auflöst und so. Es sind wilde 90 Minuten ungefähr, aber lohnt sich. Ist, glaube ich, sogar ein bisschen länger. Nonstop, gönnt euch mal, wirklich.
Oh Mann, ey. Ja, ich weiß nicht, ob ich dem Ratschlag folgen werde. Muss ich eigentlich ganz ehrlich sein. Aber, Mann, du betonst es die ganze Zeit und die Leute spekulieren eh immer schon die ganze Zeit. Ich glaube, wir müssen die Bombe platzen lassen. Du sagst die ganze Zeit immer wir. Du warst jetzt eine Weile getrennt. So, das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal aufarbeiten. Du hast aktuell Darmkontakt. Mehr sage ich nicht. Du hast aktuell Darmkontakt. Und ich will von dir wissen, weil es ja auch, es ist noch relativ frisch, würde ich mal sagen, der Darmkontakt. Ich will von dir wissen, auch als Ratschlag für alle da draußen, wenn man Darmkontakt hat und dann auch so dieses, man guckt einen Film zusammen. Was ist da deine Herangehensweise? Also du hast jetzt Liam Neeson genommen, also du bist einfach komplett egoistisch nach deinen eigenen Vorzügen
gegangen. Nee.
Aber denkst du darüber nach? Ist dann, taktierst du so, okay? Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt sagen, okay, ich möchte die Frau beeindrucken. Ich möchte wirklich zeigen, dass ich ein Connoisseur bin, dass ich IMDb auswendig gelernt habe. Ich zeige der diesen einen Film, den sie safe noch nicht geguckt hat. Und ich habe sie vor, ich habe ihre Persönlichkeit analysiert. Dieser Film wird sie zum Weinen bringen und danach geht sie in meine Arme und ich werde sie direkt schwanger machen. Und so eine Geschichten. Oder du sagst, du machst so, ich gucke eher so Sharknado 2, damit super trashig wird und witzig. Oder so irgendwas in between, dass man halt auch ein bisschen Zeit hat. Ja, keine Ahnung, sowas wie, ich kenne das ja alles nicht mehr, aber sich so anfassen gegenseitig oder so. Was ist da die Taktik?
Also erstmal, um die Kuma vom Eis zu holen, ich habe nicht nur Darmkontakt, ich habe eine Freundin. Das können wir jetzt einfach mal so festhalten. Titel der Episode kann sein, der Sir ist wieder unter der Haube, sagt man das so? Ja, ne?
Du bist wieder vom Markt.
Kommt das vom Friseur?
Du warst für zwei...
Das kommt vom Friseur,
obwohl, ne? Wie lange warst du jetzt Free Agent? Du warst kurzzeitig wirklich einer der besten Free Agents in Deutschland.
So 11, 12 Monate quasi. Also im Prinzip ein gutes Jahr war ich Free Agent. Aber es hat halt kaum jemand mitbekommen. Danke auch nochmal an Corona an der Stelle und an so ein, zwei andere Sachen im Leben. Ich war wirklich
ein kurzzeitig... Hast du echt clever gemacht, hast du mäßig gefragt, deine Verzweiflung.
Der John Wall und dann einfach irgendwo anders runtergekommen. Ja, nee, ich bin vom Markt offiziell, ist sehr schön, können wir vielleicht später noch drüber sprechen. Weil du das eben so eingeleitet hast, also ich bin natürlich nicht der Typ, der sich jetzt hinstellt und sagt, ich bin der Connoisseur, mal abgesehen davon, dass du... Ich schwöre dir, wenn ich dir 200 Versuche geben würde, dieses Wort zu schreiben, würde es nicht
ein.
Richtig rauskommen.
Gib mir ein.
Ja, okay. Ein Versuch.
Ist richtig?
Ja, bis dahin richtig.
Oh.
Ja?
Jetzt komme ich das erste Mal ins Schwimmen. R? Ist falsch?
Falsch.
Oh, hätte ich ein U gebraucht? Hätte ich noch ein U gebraucht?
Nein. Nee, einfach ein ganz basic ein N. Fangen wir mit dem N an.
Oh mein Gott, was?
Ja, ja.
Und dann 100 pro Doppel-S, E-U-R.
Ja, das ist schon mal richtig. Aber ich glaube trotzdem, also unter 25 Versuchen, glaube ich,
nicht, dass du das mit dem Con hätte ich nicht. Ich hätte safe gedacht, dass irgendwo so ein R wie im guten Mais, im englischen Mais oder irgendwas ähnliches. Ja gut, krass.
Ja, nicht jeder kann Französisch. Also natürlich wäre ich nicht diesen Connoisseur-Weg gegangen, weil dieser Weg steht mir ja ehrlicherweise einfach nicht zur Verfügung. Ich habe diesen Weg nicht, weil ich kenne keinen Film, von dem ich sagen könnte, okay, da greife ich jetzt mal hin und der ist auf jeden Fall so underrated oder keine Ahnung, so geil, dass man weiß, das ist ein sicheres Ding. Diese Trash-Nummer wollte ich auch nicht gehen, weil, weiß ich nicht, also sehe ich den Effekt irgendwie nicht, ehrlicherweise so. Und deswegen bin ich dann im Rahmen meiner Möglichkeiten mit einem der besten Filme, die ich jemals gesehen habe, gegangen und bin halt mit Taken 1 gegangen und habe natürlich ein bisschen drauf spekuliert. Gar nicht so egoistisch, sondern so, es ist ja, was man dem Film ja auch zugutehalten muss, es ist auch einfach die perfekte Mischung aus leichter Kost, ohne dass es völlig müllig ist. Ne? Es ist, du kannst den Film total genießen, du musst jetzt nicht jeden Dialog bis ins, weiß ich nicht, ins Kleinste auseinander analysieren, musst nicht immer total dabei sein, kannst auch mal pissen gehen, kannst dich immer ein bisschen mit dir und deinem Partner, deiner Partnerin auseinandersetzen, ohne dass du jetzt elementar was für die Story total Wichtiges irgendwie nicht mitbekommst. Von daher hat er so eine gute Mischung, ist einfach, du gehst am Ende raus und denkst, Digga, guter Film. Sehr guter Film. Und natürlich habe ich ein bisschen darauf spekuliert, dass dann so dieses Ding kommt, dieser Moment, wo ich dann sagen kann, ja, hat dir gefallen, ne?
Die Dame kannte ihn vor allen Dingen auch gar nicht, oder?
genau. Sie kannte ihn nicht und ich hatte dann halt noch die Option, danach zu sagen,
woran das wohl liegt.
Gibt auch noch einen zweiten Teil davon. Und dann so, zack, ist das Liam Neeson Wochenende gesichert. Und wir stehen innerhalb von 72 Stunden, glaube ich, alle 3 Takens und noch ein Liam Neeson nachgeschoben. Also, ich habe das Wochenende mit meiner neuen Freundin und Liam Neeson verbracht. So kann man es eigentlich zusammenfassen.
Das ist nicht schön. Ist krass, ey. Aber ich find's geil bei dir, weil du bist halt wirklich die absolute Ausnahme unter dem klassischen Mann in dem Sinne, würde ich mal behaupten. Weil du bist ja wirklich, also eine echte Null. So was Filme kennen und so weiter. Das gibst du auch zu, oder?
Ja, du kommst.
Und ich würde mal behaupten, jetzt, ich meine, Gleichberechtigung sind wir alle Fans von. Wenn Gleichberechtigung so weit geht, ja, dass eigentlich also, dass der Mann sich da, naja, na egal, machen wir das Fass nicht auf, so, dann wird es vielleicht irgendwann schwierig. Aber ich würde mal behaupten, das Autofahren und die Fernbedienung, die imaginäre, wobei jetzt haben wir inzwischen alle wieder eine Fernbedienung hier für den Smart TV und so weiter, dass da wirklich noch so richtig oldschool das Patriarchat regiert. Also klar, es gibt natürlich Frauen, die gut Auto fahren können. Ganz ehrlich, also tut mir leid, 90% der Frauen können keine Abstände einschätzen. Ich raste wirklich regelmäßig aus. Und das ist einfach ein Fakt. Ich glaube sogar, dass man es wissenschaftlich beweisen kann. Aber das ist so das Ding. Also erstmal dieses Autofahren ist noch mindestens so 90-10, wenn nicht, ja vielleicht 80-20, aber das mindestens Ding. Und so dieses, ja komm, such du halt den Film aus, dass der Mann da eher der Dominante ist, der sich vielleicht auch ein bisschen auskennt, ist auf jeden Fall so ein Ding. Und du bist ja das Gegenteil. Also ich glaube bei dir, das würden Frauen richtig geil finden, wenn dann absolut mal das Gegenteil passiert. So vorher durften sie wahrscheinlich nie aussuchen und bei dir ist es nicht nur, dass sie aussuchen dürfen, sondern dir noch gute Filme zeigen können und du bist danach geflasht. Das gibt es einfach nicht. Du bist eine Rarität.
Ich bin eine Rarität. Das finde ich sowieso schön, dass wir da jetzt endlich on-air auch mal zu diesem Punkt kommen. Was dieses Autofahren angeht, ja, da bin ich, also ich bin ja kein Patriarch, um Gottes Willen, so weit entfernt, wie man davon sein kann, glaube ich. Ich fahre halt einfach wirklich absurd gut Auto und deswegen habe ich dann auch sehr viel Bock, Auto zu fahren. Da kommt das halt eher so darum mal durch. Aber in diesem Filmsetting ist es komplett das Ding. Also ich renne da bestimmt nicht vorne weg und sage, so, pass auf, ich habe hier drei Optionen, kannst dir einen aussuchen, sondern es ist eher so, ja, Alter, kennst du einen guten Film? Weil, ey, ich kenne keinen.
Also, es ist halt wird halt geil, das nächste so Mal bei dir Twist. So. Wenn sie dann so sagt, ach Arne, du hast doch letztes Mal
du so einen guten doch so Film gut ausgesucht. So,
hast du eventuell noch einen? Und dann so, oh. Ja. Und dann gehst du so verzweifelt auf die Toilette, tust du, als ob du scheißen musst und Brechdünnschiss hast und musst mich erstmal anrufen und dir so eine kleine Liste holen. So. Siehst du, der Stimmung, kannst du mir irgendwas geben?
Du siehst einfach dann meinen Browserverlauf, Liam Neeson Filmografie und dann werde ich da mal so ein bisschen durchsortieren. Irgendwas findet man noch. Weil ich glaube, das Ding ist genau das passiert, was man sich so ein bisschen erhofft hat. Wir haben jetzt beide, glaube ich, wir haben so ein gemeinsames Ding. Und das ist natürlich am Anfang einer neuen Beziehung immer was Schönes, abseits von, wie schön das ansonsten ist, so dieses direkt, so dein, euer Ding als Couple zu haben, so das, was man halt gerne zusammen macht. So. Und bei uns ist jetzt halt einfach unausgesprochen und ein kleines bisschen eigentlich auch ausgesprochen, Liam Neeson Filme gucken. Wie viel Glück kann man haben? Also wie viel Glück kann man haben?
Ich habe jetzt halt nicht, ungefähr wie nachhaltig eine Auswahl das Ganze ist, ehrlich gesagt.
78 Filmen von Liam Neeson, die wahrscheinlich alle mäßig gut sind. Ey, aber das ist jetzt einfach das Ding. Deswegen wird diese Diskussion gar nicht mehr aufkommen. Ich bin gar nicht mehr in der Bringschuld. Ich bin nicht in der Bringschuld, nächstes Mal zu sagen, ich habe hier noch einen guten Film, sondern wir bleiben einfach bei Liam Neeson und hangeln uns da so lange durch, bis man irgendwann an den Punkt angekommen sein wird,
dann
wo man
geht hier auf Adam Sandler mehr gute kommt. Filme hat. Dann zeigst du nochmal die besten 5 Adam Sandler Filme, haben wir ja irgendwann mal kuriert, die schöne Top 5 Liste, damals noch bei IGVS, RIP an der Stelle, so, und dann kannst du, glaube ich, auch nochmal beeindrucken. Weil sie kennt wahrscheinlich nur diese ganz neuen Netflix-Specials von Adam Sandler, die ja wirklich ab in die Mülltonne so. Und die guten alten, da kannst du nochmal richtig mit begeistern. Aber ich find's schön, wenn man so ehrlich in den Spiegel der Beziehung schaut und so feststellt, was haben wir eigentlich gemeinsam? Wir mögen beide bisher einen Liam Neeson-Film und die anderen beiden waren auch okay.
Hey, gut Ding will Weile haben, glaube ich, sag mal. Ey, ansonsten sind auch noch ein paar spannende Sachen bei mir passiert. Du, ich war gestern beim TÜV.
Oh.
Ganz spannende Erfahrung, für mich zum ersten Mal im Leben. Also ich war nicht selber beim TÜV, sondern bei der Werkstatt und war ja schon, der Reifenwechsel, sag ich mal, hat mich ja schon, also wirklich mittelmäßig aufgewühlt, weil das für mich schon sehr spannend war, mal mit dem Auto zur Werkstatt zu fahren, um mal Reifen zu wechseln. Das haben wir ja ganz souverän über die Bühne gebracht. Ich glaube, man hat mir schon so ein bisschen angemerkt, dass ich keine Ahnung hatte, was ich da eigentlich mache, aber das ließ sich so ganz gut überspielen. Und dann jetzt das Setting Inspektion und TÜV. Ja, und da kommst du ja wirklich, ich als absoluter, also ich kenne mich mit Autos noch weniger aus als mit Filmen, da komme ich dann halt wirklich völlig an meine Grenze, ne? Das geht schon damit los, dass ich überhaupt nicht wusste, was mache ich jetzt? Also muss ich jetzt die Werkstatt anrufen und einen Herrn TÜV oder macht die Werkstatt für mich den TÜV? Muss ich zum TÜV? Muss ich zur Werkstatt und der TÜV-Mensch kommt zur Werkstatt? Also schon dieses Grundsetting, total schwierig. Dann wusste ich nicht, fahre ich da hin, warte 1,5 Stunden, trinke einen Kaffee und fahre mit meinem Auto wieder zurück? Fahre ich da hin und hol 6 Wochen später mein Auto mit TÜV wieder ab? Also es ist so absolut, absolut wild. Hab mich dann über diverse Telefonate irgendwie da so ein bisschen rangetastet. Mit dem Ergebnis anscheinend fährt man zu irgendeiner Werkstatt, die sich mit dem Automodell beschäftigt, was man selber hat, offensichtlich so. Und kann dann da halt einfach anmelden und sagen, ja, hier, ich hätte gerne einen Termin zur Inspektion und für den TÜV. Dann sagt er, ja, alles klar, wann wollen Sie denn? Und was, welche Inspektion brauchen Sie denn? Und dann sitzt du das erstmal am Telefon und denkst, die mittlere? Und er so, sowas gibt's nicht. Und da gibt es anscheinend klein und groß und AU und willst du noch einen Öl wechseln?
AU, HU oder irgend so ein Scheiß.
Maximal lost, ne? Maximal lost. So, hier mein Auto, da drin leuchtet, Inspektion muss gemacht werden, so ungefähr. Das ist ungefähr das, was ich Ihnen anbieten kann an der Stelle. Machen Sie draus, was Sie draus machen müssen und sehen Sie zu, dass ich damit wieder fahren kann. Fahr dann die Karre hin und so. Dann stell den Auto, fahr den quasi vorne rein. Typ läuft einmal rum um das Auto und guckt mich an und meint, ja gut, also kommt das Ding natürlich nicht durch den TÜV. Ich so, hm? Warum jetzt? Also, sieht doch ganz gut aus. War ein bisschen dreckig, aber ich dachte, gut, das wird jetzt im Zweifel nicht der Grund sein. Guckt mich an, nimmt mich einmal so mit, wirklich wie so einen kleinen Jungen. Wie so einen kleinen Jungen, den man mal irgendwie, weiß ich nicht, so ein Pilot, der dem kleinen Jungen das Cockpit zeigt. So hat er mich dann mal mit rumgenommen, vorne an mein eigenes Auto quasi geführt, meinte, naja, siehst du das? Also so ein bisschen hier Ronny Schäfer mäßig, siehst du das? Kranplatz. Habe ich einfach ein riesen Loch in der, also nicht ein Loch, aber einen riesen Riss in der Frontscheibe. Einfach so einen kompletten Steinschlag.
Ach du Scheiße.
Kompletter Riss.
Hast du nicht gecheckt oder was?
Nö, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht wahrgenommen. Das ist mir einfach nicht aufgefallen. War auch relativ weit unten, so ein kleines bisschen versteckt, aber schon so 20, 30 Zentimeter lang. Also als er mir gezeigt hat, war ich schon so, ja gut. Nee, das ist natürlich kacke. Dann guckt er mich an und meint, ja, also so kommt das Ding nicht durch den TÜV. Ich so, boah, ey. Naja, sind sie denn versichert? Ich, Das ist ja auch nicht mein Auto, sondern von meiner Mutter. Auch mal wieder keine Ahnung. Was machst du in der Situation? Und das ist nochmal so ein Live-Advice, den ich euch geben will. Immer hochpokern.
Carglass repariert.
Immer hochpokern.
Carglass tauscht aus.
Ja, ja, zum Beispiel. Und einfach hochpokern und sagen, klar, ja, ja, ich hab Vollkasko. Klar. Habe ich sofort so safe rausgegangen, habe keine Ahnung, ob man was für eine Form von Versicherung meine Mutter hat. Absolut. Hat sich im Nachhinein rausgestellt, sie hat eine Vollkasko, was auf jeden Fall ganz gut war für das Szenario. Aber im Zweifel Poker, ne? Ja, ja, Vollkasko. Na ja, klar, ja, sehen Sie. Da, hier, vom Fach. So,
ich glaube nicht, dass das ein Bereich des Lebens ist, wo man pokern sollte.
Ja, wahrscheinlich nicht. Wäre scheiße teuer geworden, wenn wir keine gehabt hätten, wahrscheinlich. Naja, haben die diese Windschutzscheibe da ausgetauscht. Natürlich muss die Karre dann über Nacht da bleiben und es hätte heute fertig werden sollen. Spoiler, ist natürlich auch heute nicht fertig geworden. Das heißt, ich habe jetzt seit 2 Tagen auch noch so einen Mietwagen, weil ich dann natürlich wieder wie ein Larry da stand und dachte, ja gut, kommst du jetzt von hier nach Hause? So, Öffis war schwierig da, wo ich war. Und dann halt wieder wie so ein kleiner Junge da hingegangen, könnte ich vielleicht einen Ersatzwagen haben? So, auch keine Ahnung, kostet das jetzt 900 Euro on top? Ist das im Service einfach mit drin? Kostet das jetzt eigentlich gar nichts mehr? Ich war wirklich maximal los. Hab dann ein Auto bekommen, so einen wunderschönen, kleinen, echt ein bisschen schäbigen alten Seat. Und da hab dann aber zum Glück meine kleine Redemption wieder bekommen, weil der Typ, der mit mir diesen ganzen TÜV-Kram gemacht hat, hat mich schon als absolut unwissender Idiot abgestempelt. Da war wirklich, also konnte ich froh sein, dass ich keine Frau war, sonst hätte er mich so maximal belächelt, dieses, ach, ja, Frauen und Autos. Das hat er mir halt ein bisschen erspart, aber im Prinzip hat er das Gleiche gedacht, so. Dann bin ich rüber zu dem anderen Boy, der ja noch nicht wusste, dass ich ein Ahnungsloser bin. Hab dann gesagt, hier, ich hab natürlich wieder ganz, ganz auf locker, als wäre es das Normalste der Welt. Ja, ich war gerade wieder zum TÜV da, ich bräuchte einen Ersatzwagen. So, als wäre es komplett normal. Hat er mir dann irgendwie so einen Ersatzwagen rausgesucht, der irgendwo an der Straße geparkt war und halt irgendwie ganz normaler Schaltwagen war. Und da habe ich wirklich dann meine Anerkennung zurückbekommen, weil er mir dann so ein bisschen die Karre gezeigt hat. So dieses, ja, hier, da die und die Schäden an der Felge und wollen wir mal zusammen rumgehen. Und ich natürlich so ganz, als wäre es das Alltäglichste, einmal rumgeschlendert. Nee, sieht doch gut aus. Nehme ich so mit, passt. So ganz, ganz casual. Und dann hat er mich angeguckt und meinte, naja, du weißt, wo der Rückwärtsgang ist, ne? Sehe ich doch. Hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und ist gegangen. Und ich war wieder so, oh ja, mein Freund, ich bin wieder da. Der Sir ist wieder da. Mein Ruf ist wieder hergestellt. Bin dann ganz souverän ausgeparkt und mit der Karre nach Hause gefahren. Und habe jetzt TÜV auch einen Haken hinter. Ich habe in meinem Leben jetzt mal TÜV gemacht. Also noch nicht. Ich hoffe, morgen kriege ich dann die Karre wieder und dann wird er mir noch was dazu erzählen. Aber das so funktioniert der TÜV, falls ihr das nicht wusstet, Leute.
Das Ding ist jetzt, glaube ich, also du hast irgendwann mal das Modell, glaube ich, mal genannt. Also richtig Die-Hard-Podcast-Hörer, die werden es wissen. Ich befürchte aber, dass viele jetzt vermuten, so klassisch, ja, du sagst jetzt, ist nicht richtig dein eigenes Auto, ist von deiner Mutter. Hast du wahrscheinlich irgendwie so eine alte Kaschemme oder so da stehen. Du hast halt ein relativ neues Auto da stehen, mit dem TÜV überhaupt kein Ding sein sollte. Und wie sehr du mit diesem neuen Auto in dem TÜV-Szenario gestruggelt hast, ist halt schon belastend, weil geh dann mal mit einem anderen Auto dahin, dann geht das Ding erst richtig los. Also ich, du hast es ja auch schwer. Ich kann nur eine Sache empfehlen, haben wir ja eh gesagt, man braucht einen Zahnarzt in seinem Freundeskreis, ganz dringend einen Kfz-Mechatroniker und so eine Seezunge ist auch gut. Du hast ja letztens einen aus der Community, hast ja verhaftet, Seezunge 24, ist zu dir gekommen, hat dir deinen Rechner zusammengebastelt, du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal in seinem Leben zum Drogenkonsum verführt, also das war hat irgendwie ganz twisted, ist irgendwie ein bisschen
klar. Hab ich anders in Erinnerung die Geschichte, aber okay.
Sowas braucht man auf jeden Fall. Und man braucht halt auf jeden Fall Kontakte. Und bei mir war es ja so, ich habe ja auch im TÜV schon einiges erlebt. Ich habe den riesen Fehler auch mal gemacht, zum TÜV dann bei RTU zu gehen. RTU, wie gesagt, bekannt als einer der größten Drecksladen, den es überhaupt so in Deutschland geht. So das McDonald's der Autowerkstätten nur in wirklich maximal scammy. Also passt eigentlich zu mir, deswegen hat sich's auch gematcht. Aber das war halt schlimm. Und dann meine TÜV-Erfahrung, die ich danach jetzt hier auf dem Dorf hatte, war halt, was war? Schwiegerpapa kannte da wen. Ich fahre dahin mit meinem alten Fiat, der inzwischen echt runtergerockt war. Ich hatte links keinen Spiegel. Ich hatte nur rechts einen. Geh da hin. Ja gut, alles klar, winken wir durch. Dann habe ich so eine Liste bekommen von Reparaturen, die ich eventuell mal demnächst machen sollte. Waren so 8 Sachen, glaube ich.
Ich finde das so geil. Ich liebe da einfach die, sagen wir mal, südeuropäische und auch südamerikanische und allgemein die nicht deutsche Mentalität, was so Autos und TÜV und Sicherheit und so angeht. In Deutschland wirklich dieses Szenario von, die Schraube hier wurde 6 Wochen nicht nachgezogen. TÜV kann ich Ihnen damit nicht geben. Und in Spanien einfach wirklich so komplett das Gegenszenario. Einfach so, naja, Sie haben nur eine von 4 Türen. Gar kein Ding. Fahr los, Bruder. Also da fahren ja wirklich Autos rum, die da einfach noch so ganz lässig durch den TÜV gehen, die du hierzulande, also wirst ja erschossen für. Finde ich schon krass. Also der Deutsche und sein Auto, das ist echt so ein Ding. Ey, das, also ich finde es auch beunruhigend. Eher das Maß, in dem der Deutsche sein Auto, seine Autoindustrie und alles, was dranhängt am Thema Automarkt, das weiß ich nicht. Nee, das ist irgendwie... Das ist unter den Top-Almanismus-Sachen wirklich eine der Sachen, die mir echt so ein bisschen Bauchschmerzen macht. Finde ich keine gute Entwicklung, ey.
Ja, es ist ja immer, wir denken das Ding halt so krass zu Ende, ne? Ich meine, mich stört's ja auch so ein kleines bisschen, das mochte ich in Südeuropa ja immer ganz gerne. So, nimm doch den Roller- und Motorradfahrer nicht das Recht, irgendwie mit Schlappen und im Tanktop und in der kurzen Hose zu fahren. Wenn die das machen wollen, das ist ja jetzt wirklich ein Szenario. Also gut, ich meine, als Deutscher würdest du wahrscheinlich auch noch in dem Maße zu Ende denken, dass du sagst, okay, wenn der mit einem Flipflop fährt, irgendwie seinen Flipflop verkantet irgendwo da in seinem Fußraum im Roller, dann gibt er statt Gas, irgendwie bremst er, baut einen Unfall und dahinter ist eine 8-köpfige Familie, alle tot. So, darum geht's ja, weil letztendlich ist ja bei uns, glaube ich, die härteste Konsequenz, ja, was wäre denn dann in dem gerichtlichen Fall oder wie würde denn das Recht da entscheiden, wenn du halt mit deinem Auto, was zwar TÜV bekommen hat, aber hatte diesen einen eklatanten Schaden und so, das ist ja das Krasse, wir bedenken halt immer die allerletzten Fälle.
Ja, das ist ein komisches Ding, ey, ich habe noch was Schönes gekauft, ich habe mir 2 Sachen gekauft am Wochenende, ich erzähle dir einfach so ein bisschen, wie mein Wochenende lief und dann schauen wir mal, wohin uns das führt. 2 Sachen, eine, wo ich wirklich ein bisschen stolz drauf bin, weil das in der letzten Podcast-Episode schon Thema war und das so ein Ding war, wo ich es immer wieder verschleppt habe und mich mal wieder nicht gekümmert habe und irgendwie den Status quo einfach so akzeptiert habe als unveränderbar und ist, wie es ist. Ich habe mir einen Wasserkocher gekauft. Spur of the moment, ey. Richtig schön, habe ein paar Weihnachtsgeschenke bestellt und habe mir schön einen neuen Wasserkocher gekauft.
Wie viel hast du investiert?
Ja, zu wenig. Das ist 10er? Auf jeden Fall eher so die, nee. Also, ich weiß nicht, was die Dinger mittlerweile kosten. Ich glaube, so 27 oder so.
Oh, dann ist aber schon stabil.
Wird jetzt nicht der Tesla sein. Aber
Wasserkocher
geht
so bei 10 los und wird dann dekadent so ab, ja... Eigentlich so ab 30 aufwärts ist schon fast dekadent.
Okay, geil. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Lebensupgrade, einen neuen Wasserkocher zu haben. Und ich habe mir natürlich, was sind die Hauptkriterien? Wie shoppt sich der normale Mensch einen Wasserkocher, ne?
Amazon.
Es gibt 2 Menschen. Genau. Ja, sagen wir nicht Kanal, sondern das ist ja in Zeiten des Lockdowns leider Gottes relativ klar. Ich hätte natürlich auch mir den, weiß ich nicht, nach Hause liefernden regionalen Online-Elektrofachmarkt suchen können. War jetzt Amazon, weil ich da was bestellt hatte, ist halt leider Gottes der typische Amazon-Case so. Es gibt 2 Sorten von Menschen. Es gibt diejenigen, die sich dann hinsetzen und sagen, so, Wasserkocher, Preisvergleich, Qualitätsvergleich, ich check mal, wie viel Watt hat der, wie viel Zoll hat der, wie viel Mol hat der auf der linken Seite und keine Ahnung, aus wie viel Atomen ist das Kabel geritzt und hat er WLAN, hat er Bluetooth oder was auch immer. Mega lang in den Vergleich gehen, der ist runtergesetzt von 85, kostet jetzt nur noch 37, muss ja der Shit sein und so, auch der maximale Scam, ne? Also wie oft man darauf reinfällt, auf dieses Ding von, die Dinger kosten dasselbe, sind beide meinetwegen ein bisschen reduziert. Der eine von 30 auf 25, der andere von 70 auf 25. Und dein Gehirn so, okay, der für 70 ist so heftig viel besser. Das ist einfach absoluter Schwachsinn. Egal, diesen Menschen gibt es. Und ich bin halt der Mensch, oh, der ist durchsichtig. Geil, kaufe ich.
Ich wusste es, dass durchsichtig der Ding ist.
Wasserkocher.
Wir haben momentan safe. Auch einen durchsichtigen. Ist nicht so geil im Nachhinein. Nee. Ist
warum nicht? Geil, kalbt nicht er so zu?
Ja, der kalkt ihn so ein bisschen zu. Du musst dann halt, müsstest dann immer ständig dich kümmern, dass du da wieder entkalkst und dass dann, theoretisch musst du dann damit Glasreiniger verinnen und so. Das ist nicht optimal. Ich sehe gerade ein Modell, Russell & Hobbs Wasserkocher Retro Creme. Der hat so eine Temperaturanzeige. Das finde ich richtig geil. So eine Oldschool, so eine analoge, die dann wirklich mit so einem guten, wie so ein Speedmesser anzeigt, wie viel Grad es sind.
Dann kannst du dir vor allem dein Glühwein vernünftig aufkochen, weil du genau weißt, 78 Grad, sonst verkocht der Alkohol.
Soll ich mir den kaufen? 54, 58. Ist gerade im Angebot. Hat vorher 70 gekostet.
Schlag zu, Memo.
Memo, zieh durch, Bruder. Ey, aber es ist doch das Ding. Ey, ich finde, was ein Skandal inzwischen ist, wenn wir schon drüber nachdenken, dass man ja horrende Summen ausgeben kann für einen Wasserkocher. Aber wir sind uns alle einig, 70 Euro für einen Wasserkocher ausgeben, meine Absolut. Fresse, dann musst du wirklich schon arschvoll Geld haben. Aber es ist ja inzwischen, müsste es ja eigentlich wirklich möglich sein mit allem, was wir haben. Es geht los, also technisch ist ja, müsste es ja umsetzbar sein. Nehmen wir mal diese scheiß Apple Watch oder es gibt wahrscheinlich auch noch andere Sachen von Huawei oder von anderen Anbietern, dann hast du halt so eine Pulsuhr erweitert, die dann checkt so, okay, der Boy ist jetzt wach. Und dann muss es halt jetzt auch bald einfach diese eine Kaffeemaschine geben. Also entweder, das ist aber eigentlich auch schon wieder scheiße, weil daran scheitert so ein Projekt immer schon. Ich rede jetzt von einem Szenario, Tony Stark-mäßig, du wachst auf, und das Ding checkt, du bist Kaffeetrinker, da machst du irgendwann ein Häkchen hinter, so und so oft will ich Kaffee haben, jeden Morgen natürlich. Und sobald du wach bist, hörst du schon so halt in zwei Räumen weiter in der Küche, geht's oh, halt schon Gott. Los, werden halt die Kaffeebohnen frisch gemahlen und der Kaffee fängt an zu brühen. So ein Ding muss doch einfach funktionieren. Da muss halt die Kaffeemaschine irgendeinen Mechanismus haben, dass du halt nicht den Filter reinmachst, sondern dass auch von alleine geht. Und so eine Geschichte, Mann. Und dann auch, wenn du sagst, hat's WLAN und Bluetooth, ist halt so ein Spaß, aber wäre halt auch wirklich geil. Wie würde ich es denn feiern, wenn ich jetzt so von Weitem, weil daran scheitert's ja immer. Es scheitert immer daran, dass es zwei Wege sind. Wenn ich jetzt hier von meiner Zentrale bin, von meinem Rechner in meinem Büro und ich denke mir, ich hätte jetzt Bock, einen Tee zu trinken, ist bei mir aktuell Krümeltee in heiß. Unterschätzt übrigens. Also der Krümeltee-Zitrone, dieses Getränk, was wir alle als Kinder, Jugendliche getrunken haben und denen heiß, ist wirklich einfach unterschätzt. Also kann man ja dosieren, muss ja auch gar nicht so süß sein. Und dann muss ich hier aufstehen, hingehen, draufdrücken, 4 Minuten warten. Ich bleibe natürlich nicht stehen, ich gehe wieder zurück und dann vergesse ich's. So, das ist der Klassiker. Und wenn ich die Option hätte, einfach hier, einmal Handy kurz, habe ich einen Ordner Küchengeräte, drück drauf, bam, einmal Wasserkocher an, nebenbei noch irgendwie nochmal 2 Toast. So, das wäre herrlich, da müssen wir hinkommen. Da sind wir halt schon. Warum gibt's das noch nicht? Da sind wir schon, Mann. Jeff, wach auf, Alter. Und Elon. Nimm dir Elon und dann mach mal was.
Ah, das Ding ist, ich denke, manche, du bist ja so ein kleiner, vor Ideen sprudelnder Mensch. Und es ist, ich glaube, wenn man einen Menschen abstellen würde, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als deine Ideen aufzunehmen und zu filtern nach den 50%, die absoluter Müll sind und den 50%, die eine Revolution fürs gemeinsame menschliche Leben auf diesem Planeten wären. Wir wären so heftig viel weiter. Ich glaube, du brauchst diesen Filter und diese Person muss wahnsinnig gut sein, weil auch sehr viel Scheiße bei dir rauskommt. Aber da sind schon, allein in unserer Podcast-Historie würde ich sagen, hast du 35 Million Dollar, Trillion Dollar, Billion Dollar Ideas schon gedroppt. Und das ist die nächste davon. Ey, wahrscheinlich gibt's das irgendwo schon, aber das ist doch genau dieser Punkt, Mann. Smart Home, die denken alle immer zu groß, die denken in so Riesengeschichten. So der Amazon-Bote kann sich bei dir, ist schon auch geil, ne, kann sich irgendwie dir Zugang zu deinem Haus, kann er sich verschaffen und dir das Paket nicht vor die Tür legen, sondern in den Flur. Maximal creepy, aber irgendwie auch geil. Aber die Leute denken einfach immer zu groß. Die denken in diesen Riesendimensionen und nicht in den alltäglichen, lebensrevolutionierenden Gedanken. Und das ist genau der. Stell dir mal vor, du wachst auf, drückst auf deinem Handy oder an deiner Uhr 2 Knöpfe und 2,5 Minuten später kommt dieser Kaffeegeruch aus der Küche zu dir rüber, weil dein verdammter Wasserkocher für 70 Euro dir einen scheiß Kaffee gekocht hat.
Oh. Das ist so. Also ich war gerade schockiert, dass du meintest, 50% sind scheiße von meinen Ideen. Bin ich direkt auf die nächste Idee gekommen. Du nimmst einen kleinen Chip, lässt dir den in die Analdrüse verpflanzen und sobald dieser Chip halt checkt, oha, der muss gleich groß, so gleich ist alles voll, dann wärmt er dir in deinem Smartphone einmal so kurz den Toilettensitz so ein bisschen. So 3 Minuten vorher, dass du dich auf so einen richtig schönen, warmen, wohligen Toilettensitz setzen kannst und dann jallert das Ding dann nochmal ganz anders raus. Wieder gut. Wieder gut.
Ich möchte, an der Stelle möchte ich unseren Hörern und Hörerinnen überlassen, zu welchen 50% der Gleichung diese Idee gehört. Ich habe da eine relativ klare Meinung
zu. Ja, aber es ist wirklich, ich sag mal, es ist Fluch und Segen wirklich, weil ich habe das Gefühl, ich hatte heute wieder so ein Beispiel, meine Fresse. Also für alle, die Wots sind momentan wieder an, das ist übrigens eine wichtige Nachricht. Also alle jetzt auch dachten, ja, so Twitch schön und gut, aber ich schaff's einfach nicht regelmäßig abends da live reinzuschauen, weil ich habe halt irgendwie Verpflichtungen, Familie, dies, das oder einfach was Besseres zu tun. Die Wots sind wieder an und heute am Mittwoch, dem 15.12., es ist gerade 17:45 Uhr, ganz wichtig, Info, werden wir abends noch einen kleinen Quizabend machen. Wir beide zusammen als Host, wird ein paar Gäste geben, wird ein schön bummeliger Abend natürlich für die Community, die dann schön Preis gewinnen können. So, das ist auf jeden Fall geil. Ich musste es heute vorbereiten, habe ich erstmal wieder gemerkt, was das für ein Scheiß-Hustle ist, mal kurz so 17 Kategorien vorzubereiten oder so eine Scheiße. Bisschen Hilfe habe ich natürlich auch noch bekommen und ich hatte wieder dieses Riesenproblem. Ich war kurz produktiv, so Stündchen, aber auch wirklich richtig produktiv gewesen, so richtig krass. Und dann habe ich es gemerkt, bei mir geht's dann immer los, ich werde müde. Also dieses klassische irrational von 0 auf 100 krass müde werden, dann merke ich auch selber schon, okay, ich kann mich nicht mehr konzentrieren, ich habe hier 3 Monitore und links oben lacht mich schon wieder hier diese YouTube-Playlist an und dann bin ich wieder abgerutscht. Ich habe wieder diesen einen Fehler gemacht und konnte einfach nicht widerstehen, als es hieß, Monte reagiert auf Fußball-Kreisliga, Rudelbildung, rote Karten und Fails. Habe ich raufgeguckt und dann bin ich wieder in den Teufelskreis rein und habe 1,5 Stunden, erst habe ich mir das Video zu Ende geguckt, das waren so 10 Minuten, dann habe ich selber aktiv bei YouTube eingegeben, okay, Fußball, Schlägereien, hab mir das so 1/2 Stunde angeguckt und danach war ich bei richtigen Schlägereien, Alter. Und das ist halt echt heftig. Es geht so los. Es ist ein, weiß nicht, ist ein archaisches Bedürfnis, auch mal irgendwie zu sehen, wie einer auf die Fresse bekommt. So, es gab auch damals einen Grund, warum alle Klitschko geguckt haben. So, ich mag das eigentlich auch nicht so gerne, aber ab und zu ist da so ein komischer, positiver Trigger, den man sich nicht eingestehen will, dass man das gerne guckt. Ging auch alles entspannt los, bis ich dann wirklich halt immer weiter abgerutscht bin und so kleine Fights gesehen habe. Meine Fresse, ist es mir da kalt den Rücken runtergelaufen, weil ich glaube wirklich, du könntest mich in ein Szenario bringen, in dem ich so krass sauer wäre und so wütend wäre. Ich wäre, glaube ich, trotzdem einfach nicht bereit, jemanden, der am Boden liegt, irgendwie dem in die Fresse zu treten oder so stompmäßig, dem so auf den Kopf zu treten und so. Und wie ich das immer sehe, wie selbstverständlich ein Mensch den anderen da am Boden und kurz davor ist, den einfach zu töten, weil das ja legit einfach eine Option ist, wenn du dem auf die Schläfe trittst mit deinen Stiefeln. Das finde ich krass, ey.
Ich finde das also ein bisschen furchtbar, weil ich ja auch absoluter überzeugter Pazifist bin, gerade was sowas angeht. Und mir da wirklich, stellen sich mir die nicht vorhandenen Nackenhaare auf, finde ich ganz, ganz, ganz ekelhaft. Aber andersrum auch wieder krass, wie unterschiedlich unsere, wir grinden und driften ab in die YouTube-Welt.
Nein, ich habe ja auch
Du landest bei Schlägereien. Ich war gestern erst wieder bei emotionalen Blind Auditions. Eben gerade habe ich mir aus irgendwelchen Gründen Johannes Strate von Revolverheld angeguckt, wie er bei Worldwide Wohnzimmer irgendein Songquiz mitmacht. Dann war ich bei wieder mal hier Surprise Adoption Paper Überreichungsvideos, wo ich wirklich Rotz und Kotz heule, weil das alles so emotional ist. Es ist, ey, YouTube, Mann, danke. Also da muss man wirklich mal Danke sagen an Google und an YouTube. Das ist einfach eine gute Sache, dass es diese Option im Leben gibt, mittlerweile nicht mehr vom Fernseher, vom linearen Fernsehen durchzuseppen und irgendwie sich berieseln zu lassen, sondern sich einfach seiner emotionalen Neigung im YouTube-Algorithmus hinzugeben, finde ich geil. Hab eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst aus deiner Historie als mittlerweile Vollblut-Veganer seit vielen, vielen Jahren. Mhm. Was ist für dich die beste Knorr-Fix-Tüte von allen? Weißt du noch, welche ich meine, Mann? Ich habe am Wochenende wieder Erfahrung mit diesen Knorr-Fix-Tüten gemacht. Absolut geil. Die haben neben Tiefkühlpizzen, haben diese Produkte mich durch meine Jugend getragen, weil es für mich die Definition von Kochen war. Man geht in den Supermarkt, geht in das Regal, wo 30 solcher Tüten stehen, guckt, welcher am geilsten aussieht, kauft die Sachen, die vorne draufstehen, geht mit den Sachen nach Hause, liest die Rückseite, guckt in der Reihenfolge nach, was man machen soll, gießt die Sachen zusammen, isst das und hat gekocht. Das war für mich Kochen. Das war auch eins zu eins das, wie ich mir das Kochen vorgestellt habe, dass man sich so ein Ding kauft und dann einfach macht, was da draufsteht, ohne jede Option der Abweichung links und rechts. Also einfach so, okay, die haben hier diese Sahne nicht, gut, da muss ich eine andere Tüte kaufen. Was soll ich machen? Kann ich ja nichts anderes machen. Und da steht zwar Zucchini drauf, mag ich nicht, aber da steht Zucchini drauf, dann werde ich wohl da durch müssen und Zucchini essen müssen. Also so habe ich früher wirklich angefangen zu kochen. Und jetzt am Wochenende wirklich absolut Throwback, hatte mal wieder Bock auf diese eine Tüte, die der unangefochtene Goat unter den Knorr-Fix-Tüten ist. Hab sie gemacht und es war schon wieder geil. Kennst du diese Welt noch, diese Knorr- und Maggi-Fix-Tüten?
Was war es denn überhaupt für eine Tüte? Was war das denn
für ein Gericht? Es war natürlich der Hackfleisch-Schafskäse-Auflauf. Natürlich in der veganen Variante, also mit veganem Hack und veganem Feta. Absolut geiles Produkt. Es ist einfach ein geiles Produkt. Mal ein bisschen Hack anbraten, dann diese Tüte rein, die im Prinzip Salz, Glutamat und, keine Ahnung, Fingernägel oder so sind. Aufkochen, irgendeine vegane Sahneersatz rein, dann ab in den Ofen, überbacken mit Käse und fertig ist das Ding. Es ist für mich, ist das wirklich... Also, es war Kindheitserinnerung, aber es war auch einfach ununterschätzt einfach geil. Es ist einfach ein geiles Essen.
Ja, das ist da, das hast du wahrscheinlich dir schon gedacht, da kann ich leider nicht mitgehen, weil ich nicht genug Berührungspunkte habe. Also, ich feiere es auch mal sehr, sehr einfach zu essen oder auch mal maximal die Konservierungsstoffe einfach mitzunehmen, weil das teilweise ein geiler Geschmack ist. Also bei mir ufert das mal, was ich nur kenne, ist mal so, ich liebe ja zum Beispiel mir ein Fladenbrot kaufen, das dann halt kurz im Backofen und dann einfach dazu eine Suppe und das dippen. Und da mache ich halt auch einfach mal ganz gerne, dass ich in diese super basic Tomatensuppe oder in die Zwiebelsuppe reingrinde und dann die dann einfach leer dippe und das ist so mein Abendessen. Aber ansonsten, ich bin halt in einem Haushalt groß geworden, so... Da wurde halt immer gekocht so. Schau, das geht raus an meine Mama so, deswegen. Die einzige Sünde war wirklich, stimmt. Doch bei Knorr immer so Klassiker. Tomatensoße war auch immer die Knorrfix und braune Soße natürlich auch immer so. Also das war dann die einzige Sünde, dass die Tomatensoße, glaube ich, nicht selber gemacht hat. Aber ansonsten war es halt wirklich leider nie der Fall. Aber es ist krass. Ich weiß nicht, machen wahrscheinlich total viele. Ich vermute, es fühlen sich gerade sehr viele abgeholt von deinem Take.
Es ist einfach eine geile Welt, die sich da aufmacht, wenn du davor stehst und einfach denkst, im Prinzip die volle Palette an Essen, die man so kennt, die jetzt nicht total außergewöhnlich sind, gibt es halt einfach in einer kleinen Tüte. Und es ist einfach nichts als, ich glaube, es ist halt wirklich wahrscheinlich 90% Glutamat und irgendwelche komischen anderen Geschmacksverstärker, aber es funktioniert.
Ich glaube, selbst das nicht mehr. Also, ich glaube, Glutamat ist wirklich, Obwohl ich finde, also Glutamat ist ein valides Produkt. Ich finde es auch schon fast wieder asozial, dass das so aus dem Markt gedrängt wird. Weil irgendwann ist halt das so Konsens geworden. Glutamat ist schlecht und da konnten sie, die Hersteller konnten sich es einfach nicht mehr leisten, dass es irgendwo draufsteht. Dann war das ja immer noch Werbung, wenn Glutamat frei vorne drauf stand. Ich glaube, das wurde jetzt wirklich eliminiert, obwohl es da meiner Meinung nach einen Platz für gibt in der Welt für Glutamat.
Was so. Macht das nochmal genau? Das ist doch, also das schmeckt doch dann alles so ein bisschen voller und ein bisschen, ja, einfach ist, ein bisschen geiler. Das ist doch eigentlich nur so ein Umami. Ich kann es dir gar nicht so genau sagen.
Das
Gewürz.
Ist so ein weißes Pulver. Das könnte auch wirklich bei der Flugzeugkontrolle mal Glutamat.
Das
kann man sich wirklich bei Kaufland, habe ich das mal gesehen. Ich war mal kurz davor, mir wirklich reines Glutamat zu kaufen. Da konntest du dir in der Gewürzabteilung, konntest du dir so einen Beutel Geschmacksverstärker, einfach Glutamat konntest du dir holen. Ich war kurz davor, mal da rein zu grinden, weil das Ding ist ja, warum schmeckt uns Europäern asiatisches Essen oft so krass geil? Und es ist immer so flashend, wenn man irgendwie da zu einem Buffet geht oder zum Sushi-Mann und so. Die knallen halt Geschmacksverstärker einfach rein. Die ziehen halt durch. Die machen sich da keine Gedanken drüber. Und natürlich schmeckt es auch einfach großartig. Ist auch vom Japaner gekommen, sehe ich gerade. Der gute Kikanae Ikeda hat's empfunden. Entdeckte das Mononatriumglutamat. Ja, da ist irgendwas mit Salz. 1908. Und die Asiaten ziehen es halt durch. Wir in Deutschland haben es eliminiert. Deswegen, also in deiner Tütensuppe, ich schwöre dir, da war safe kein Glutamat drin. Gibt's einfach nicht mehr.
Das ist verrückt. Das ist eine verrückte Welt auf jeden Fall. Ey, aber weiß ich nicht, ob da, also würde mich mal interessieren, ihr Hörer, ihr, ja, im Prinzip besteht dieser Podcast ja daraus, dass ihr uns bildet in so alltäglichen Sachen. Würde mich mal interessieren, ob es da jetzt wirklich, ob das so ein Ding ist von ist umstritten und war früher mal Konsens, dass voll ungesund ist und eigentlich ist es mittlerweile vielleicht gar nicht mehr ungesund, man weiß es nur nicht und es hat einfach keine Chance mehr aus dem Hof rauszukommen.
Ist es wahrscheinlich wird ein bisschen so, ich weiß ungesund nicht, sein, wie halt viel ungesund ist. Zu fettiges Essen, zu viel Zucker, zu viel Alkohol, so wird Glutamat halt auch ungesund sein. Aber ich glaube, das geht ein bisschen zu weit, der Hate gegen Glutamat. Also ich glaube, ich werde mir demnächst mal eine Packung bestellen bei Amazon, beim guten Jeff.
Wird so ein Ding sein. Ey, eine Frage, weil du ja der Technikfreak unter uns bist und ich mich frage, ob ich dann mal wieder maximal im Schrank lebe oder ob es einfach diese simpelste und sinnvollste Erfindung im Technik-Game aller Zeiten einfach schon gibt und ich kenne sie nicht oder ob es sie nicht gibt. Szenario immer dasselbe, hast deine In-Ears drin, bei mir sind es halt normalerweise also ganz normale In-Ears und so, bist auf dem Fahrrad oder bist irgendwie, weiß nicht, ist kalt draußen oder sonst was, willst ein Lied weitermachen und du kannst es einfach nicht. Du hast das, du hast Stopp, du hast Play und Stopp und lauter und leiser. Ich habe mir immer gedacht und es war für mich so selbstverständlich, als mittlerweile jemand, der seit vielen, vielen Jahren Apple irgendwie benutzt, dass es, ohne dass ich es wusste oder darüber nachgedacht habe, wahrscheinlich, wenn ich sehr lange auf lauter drücke, einfach ein bisschen gedrückt halte, das wird die Funktion für einen Song weiter sein. Und unten wird die Funktion für einen Song zurück sein. Es ist sie nicht. Und es macht mich wahnsinnig. Wieso gibt es diese Scheiße nicht, Mann?
Also, das ist doch, es geben. Also, Doppelstopp. Doppelstopp.
Ist Doppelstopp? Skip. Ah, ja. Danke. Okay.
Oh mein okay, Gott.
Vielen Dank. Okay. Ich hab's befürchtet. Doppelstopp ist ein Lied weiter.
Ja. Okay, fair. Also bei vielen Fabrikaten, ich habe lange auch immer diese Apple, die sind übrigens auch echt glorreich. Also da muss man ja mal sagen, ich habe glaube ich jetzt gesehen, es gibt jetzt ja von Apple, also die AirPods Pro, damit scammen die auch einfach krass. Es ist ein sehr gutes Produkt, wie die meisten Apple-Sachen. Es sind alles gute Produkte. Man kann drüber haten, dass sie sich von Jahr zu Jahr nicht krasser entwickeln. Wir sind glaube ich alle ein bisschen enttäuscht, dass Apple es nicht geschafft hat in den jetzt, weiß nicht, wie lange sind die jetzt schon auf dem Markt? Über 10 Jahre auch wahrscheinlich einfach schon,
ja,
seit
deutlich.
Dem ersten iPhone. So, oder zumindest seit dem ersten iPhone, sagen wir mal so, was davor passiert ist, so sei mal dahingestellt. Aber bleiben wir mal rein beim Phone. Da sind wir, glaube ich, alle ein bisschen enttäuscht, dass das iPhone nicht noch mehr Meter gemacht hat und nicht noch krasser ist. Es sind trotzdem alles immer gute Produkte, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt jetzt irgendwie die Apple, was auch immer, Overpods, Maxpods heißen die, glaube ich, Maxpods Pro, wie die gute alte Maxi-Binde, kostet, glaube ich, einfach 1.500 Euro oder so. Over-Ears von Apple. Es ist wirklich ganz verrückt, so wireless. Und damit scammen die Leute. Und das unterschätzt beste Produkt, was Apple hat, sind einfach wirklich diese 3,5 Klinke, diese Kopfhörer, die du meinst. Und die habe ich auch lange gehabt und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Doppelstopp ein Song weiter ist, ja.
Das hilft mir. Das macht mein Leben ein kleines bisschen besser. Da freue ich mich drüber.
Das ist nicht dein Ernst, dass das gerade dein ernsthafter Take war, ne?
Ja, okay, mein Fehler. Hey, man lernt dazu. Ich finde das gut. Wir machen das ja hier alles auch aus Bildungszwecken. Aus wirklich aus Bildungszwecken.
Mann, ey. Ich will mich nicht mehr damit abfinden, dass es hier in Rheinland-Pfalz kein 033 gibt, ne? Es ist so. Das Oha. Ist einfach scheiße. Dieses 05-Bier trinken ist gefährlich, Mann. Ich sag's dir, wie es ist.
Aber welche Option hast du?
Welche Option habe ich?
Umziehen, eine eigene Brauerei aufmachen, selber abfüllen und quasi von großen, unterschätzt, was ich am Wochenende getrunken habe, fantastisch, eine 033-Flasche, aber exakt in der Form einer 05-Flasche. Also genau diese Weizenglasform, bloß in klein.
Mega. Oh ja, 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 ja. Gibt's richtig schöne Flaschen. Gibt's in Bayern halt auch ganz, ganz viel dieses. Ja, 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 ja. Ja, es ist geil, das ist herrlich. Ich liebe das auch. Hatten wir doch auch bei der Bierarena auch gesehen haben, oder nicht? Da hatten wir auch so ein paar von diesen 033, von diesen Hellen.
Bei der Bierarena, ehrlich gesagt, habe ich so nach 20 Minuten einen Teil meines Augenlichtes verloren, glaube ich. Von daher bin ich mir unsicher, was da dabei war und was nicht.
Ich freue mich auch schon so auf 3.0, denn das müssen wir dringend mal demnächst nachholen. Es sollte ja demnächst möglich sein, dass wir uns mal wieder sehen und dann freue ich mich, da durchzuziehen. Ja, ich weiß auch nicht, Mann. Also Brauerei, das ist mir, glaube ich, da weiß ich einfach, das wird nie klappen. Also ich hätte halt Lust auf so eine beratende Tätigkeit, mal ab und zu mal so ein bisschen Geschmackstest und so zu machen, aber der Hassel, und ich kenne ja tatsächlich ein paar, also ich meine, sind ja jetzt auch so ein bisschen die Rammlerbräu-Connection, bei denen kriege ich so ein bisschen den Werdegang ja teilweise mit, wie das da läuft, aber ich kenne auch einige wirklich absolute, ich habe mir mal so ein Set gekauft, so ganz Schmutz, und habe mir mein erstes Bier selber gebraut, bis zu im Hobbybereich, ohne dass man sich so einen Tank kauft für 10.000 Euro, die das wirklich sehr professionell betreiben inzwischen und grinden da rein, und dann ist es ja auch eine Wissenschaft für sich, das ist fast schon irgendwie Chemie, Physik, Biologie, so zwei von den drei Sachen sind so, Osmose ist mit Sicherheit auch mit dabei, mit dem Hopfen, aber ich bin da raus, Mann, ich hatte letztens, das ist glaube ich tatsächlich gar kein Clip geworden, aber ich habe mich richtig blamiert, wir haben hier, im Stream haben wir Wer wird Millionär
nachgespielt. Ich war dabei.
Und ich hatte, glaube ich, die Frage so, woraus Hopfen entsteht oder irgendeine Scheiße? Oder nee, was war das? Woraus entsteht Malz? Und ich habe diese Frage nicht richtig beantwortet. So, nachdem ich viermal gesagt habe, dass es Maltose auf keinen Fall sein kann, weil ich weiß, dass es halt der Malzzucker, der Bierzucker ist, habe ich trotzdem Maltose genommen. Das war falsch. Also ich bin da raus beim Bierbrauen.
Als Bierfluencer mittlerweile nicht mehr zu gebrauchen. Ey, bist du so ein Typ? Das finde ich auch immer interessant. Es gibt ja so, weiß nicht, so Leute, die rennen durchs Leben, gerade Männer, irgendwie auf der Penisfraktionsseite, irgendwie so von diesem, ein Mann muss in seinem Leben mal dies und das und jenes gemacht haben, ne? Mal einen Baum gepflanzt haben,
bin ich ein
mal
Gegner.
Ein Bier gebraut haben,
jetzt schon
mal ein Haus gebaut. Ja, natürlich sind wir da Gegner von, da müssen wir nicht drüber sprechen, aber Szenario, du willst dann irgendwann doch mal mit deiner dann wie auch immer großen Family mit 23 Hunden in ein Haus ziehen. Bist du ein Typ? Hauskäufer, also mal angenommen, wir hätten genügend Scam-Money eingetrieben über die Jahre, genügend Kohle aus euren Taschen irgendwie rausbetrogen, dass du eine 500.000 hast und du hättest die Option, dir ein Haus zu kaufen oder ein Haus zu bauen. Du bist kein Bauer, oder? Du bist ein Käufer.
0%. 0%.
Okay, das beruhigt mich.
Wenn ich das jetzt schon sehe, ich hab's ja jetzt auch. Also, wir hatten es ja im Stream auch ein paar Mal jetzt dieses Monte-Beispiel, das sich ja irgendwo in der Peripherie von Hamburg, irgendwo Buxtehude, das ist ja nicht, aber irgendwo in der Nähe, sich ein Haus gekauft hat. Das auch ja schon für mehrere Millionen, weil Hamburg ja auch wirklich brutal ist. Also, sobald du irgendwie 50 Kilometer von Hamburg entfernt bist, irgendwo da so auf dem Dorf, kauf dir da mal ein Haus, das ist ja wirklich brutal. Also, ekelhaft. Und dann hat der ja wirklich, also genau das gemacht, was natürlich das Dümmste im Prinzip ist. So, du willst dein eigenes Ding, kaufst dir ein fertiges Haus, was eingerichtet ist und machst alles nochmal neu. Es ist neu, es ist richtig luxuriös und sagst dir, nee, das reiße ich raus, das mache ich nochmal neu. Das geht einfach nicht. Also, ich habe halt auch null das Bedürfnis, ich weiß nicht, ich würde da gerne mich mal mit Leuten drüber unterhalten. Ich habe auch das Gefühl, habe ich jetzt auch gesehen, weiß nicht, so in der Bubble, auch ist ja cool. Ich kenne auch die Freundin ja damals noch, weil sie mit Sarah gespielt hat, von Bennett Ponywatz hier, deutscher Meister, nicht mehr amtierend, aber davor das Jahr. Und die machen jetzt auch, bauen jetzt ihr Haus da halt da in der Gegend in Osnabrück, ist so super schön, ist so dieses klassische Ding. Ich glaube, das ist so ein bisschen eingepflanzt, aber ich verstehe es halt nicht, weil ich habe da kein Ego in dem Sinne. Ich habe Geschmack, ich bin in der Lage erkennen zu können, was geil ist und was dann auch so ungefähr meinem Geschmack einfach so entspricht. Und das würde mir halt reichen. Also wenn ich sagen würde, ich habe so und so viel Budget halt zur Verfügung, würde ich mir halt ein Haus kaufen, was halt so, also was meiner Meinung nach geil ist. Und dann würde ich vielleicht noch so ein paar Prozent oben drauf machen mit, änderst du halt vielleicht mal so ein, zwei Kleinigkeiten oder machst halt irgendwo ein neues Sofa rein oder streichst einmal neu oder so. Das wäre völlig okay für mich. Ich brauche nicht so dieses eigene Heim. Völlig abstrakt für mich, dieser Gedankengang.
Ich finde das auch ein bisschen seltsam. Vor allem ist es ja irgendwie, weiß ich nicht, man kriegt das jetzt ja im höheren Alter, in dem wir uns langsam befinden, im Bekanntenkreis immer mehr mit, dass Leute jetzt halt auch an diesem Punkt sind, dass sie mal ein Haus kaufen oder bauen und so. Es geht halt immer in die Binsen, Mann. Es wird halt immer 40% teurer, dauert drei Jahre länger.
Stress
es ist jeder,
ohne Ende, so ja, ein Mann. Ärger.
Die leben alle zwei Jahre auf einer Baustelle, weil es ja doch nicht rechtzeitig fertig geworden ist, sie aber aus der alten Immobilie schon raus mussten. Also jeder hat da so seine ganz persönliche Elbphilharmonie, seinen persönlichen BER. Jedes Bauprojekt endet so. Funktioniert eh nur, weil du, wenn du selber handwerklich überragend begabt bist und das dann irgendwo im Bekanntenkreis über sehr viel Schwarzarbeit im Handwerk dann irgendwie geregelt kriegst. Ich finde, also, ey, wer da Bock drauf hat, ich finde das krass, ne? Aber ich bin ja schon damit überfordert, wenn ich selber hier bei mir in der Wohnung sitze und irgendwie denk, boah, ich hätte echt Bock auf einen neuen Schreibtisch oder ein neues Regal. Kann ich mir selber einen zusammenbauen? Das ist dann halt schon so, also meine Vorstellungskraft reicht von Brett und Winkel nicht weiter. Also mehr gibt's halt nicht, ne? Ich kann mir vorstellen, okay, ich kaufe mir ein schönes Brett und mache da zwei Winkel in der und der Farbe ran, hänge die an die Wand, okay, verstehe ich so. Aber weiter geht's halt einfach nicht. Also diese Vorstellung von, ich kaufe mir ein Grundstück und habe da einfach sehr viel Grundstück und muss mir dann überlegen, wie ich mein Haus gerne hätte. Also was für eine maximale Überforderung. Ich würde wahrscheinlich 3 Jahre in irgendwelchen IKEA-Küchenplanern damit verbringen, damit irgendwie Zimmergrundrisse zu basteln. Alter. Ey, abfuck, nee, dann kaufe ich mir doch lieber eins.
Ich habe immer so viel Mitleid, wenn ich dieses klassische Pärchen sehe bei IKEA, die sich da halt hinsetzen und einen Schrank planen oder eine Küche planen, ne? Und sich da wirklich diese Mühe machen, sich im IKEA an so einen scheiß Rechner zu setzen und da auf dieses 3D-Modellierungsding und so und da dann da rumzubauen. Das muss ja so ein Abfuck sein. Also gerade in dem Szenario, dass nur eine von beiden Personen motiviert ist und die andere muss es irgendwie mit aushalten. Meine Fresse, ey. Also da wäre ich auch einfach nicht bereit für. Dann sage ich, komm, mach mir da irgendwie das Fertigprodukt rein. Poco-Domäne gönnt. Nee, keine Ahnung, aber das ist mir auch zu viel, ey. Keine Ahnung. Da bin ich ausnahmsweise wie du einfach nicht ehrgeizig genug für, glaube ich.
Schön. Mit dieser kleinen Spitze verabschiede ich dich in den Feierabend. Enttäuschend. Ja, okay. Der große Hausbau-Podcast. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ja. Finde ich vertretbar.
Ja, irgendwann.
Ja, schöne Weihnachten, Diggi.
Delirium Larum Villa wird gemacht vom Scam Money. Die bauen wir selber. Komm. Das ist auch.
Ja, ey, gut, das soll der
auch nochmal ganz kurz, ne? Also müssen wir nicht drüber reden, aber ich finde es einfach, das ist wieder so ein verrücktes Ding. In Deutschland ist einfach so, es gibt halt Bereiche, die werden sehr verfolgt, so sei es Steuerthematiken oder irgendwas anderes. Aber dass natürlich bei so Thema wie Hausbauen einfach so unfassbares Schindluder betrieben wird, sei es halt mit Schwarzarbeit. Man sagt es halt auch immer so, ja gut, dann holst du dir da ein, arbeitet ein bisschen schwarz und so. Und da sagt ja auch keiner was. Das ist ja wirklich kein Thema, wo du ins Überlegen kommst und sagst, wie Schwarzarbeit? So, das finde ich aber jetzt nicht in Ordnung. Also engagierst du da nicht ganz normal die lokalen Arbeiter, die dann da rankommen, eine gute Mark dabei verdienen? Das ist halt einfach akzeptiert. Und ich glaube, das wird auch einfach nicht verfolgt. Es ist, glaube ich, einfach deutsch, dass beim Hausbau auf jeden Fall nicht alles sauber abläuft.
Ich finde das auch total verrückt, weil das ist ja dieses unausgesprochene Gentleman's Agreement in Anführungsstrichen. Man weiß, dass Handwerker so beschissen bezahlt werden, dass der normale Job eines Handwerkers nur funktioniert, wenn sie nebenbei noch, weiß ich nicht, 30% ihrer Freizeit oder sonst was Arbeitszeit noch schwarz sich halt Cash in die Tasche ein bisschen was nebenher verdienen. Anders funktioniert es einfach nicht. Das weiß man, das weiß jeder. Und jedes Haus, was nicht mitten in einer Großstadt gebaut ist, wahrscheinlich selbst da wird es halt noch irgendwie, weiß ich nicht, über irgendwelche vermeintlichen Firmenrechnungen wahrscheinlich noch ein bisschen besser getarnt. Auf dem Dorf ist ja einfach vollkommen klar, ja, Manfred macht mir den Innenhof, die Sabine macht den Garten. Und also es ist ja einfach komplett normal und natürlich hat da niemand eine Rechnung für, ist auch scheißegal. Du machst halt bei dem einen mal das Badezimmer, dann macht er dir dafür das Dach beim nächsten Mal. Ist halt irgendwie so vollkommen normal und jeder weiß und es interessiert auch keinen. Also das ist so ein Ding, da wird halt einfach so kollektiv, das wird akzeptiert, weil das Gehalt ist halt so scheiße, das macht man halt. Das ist im Friseur-Game ja genauso. Im Friseur-Game ist es auch so, wie viel Prozent der Friseure schneiden dann halt hier und da nochmal nebenbei für ein Zwanni in die Tasche halt nochmal irgendwo die Haare. 100% normal, weil es anders halt nicht funktioniert. Weiß auch jeder, ist aber irgendwie auch okay. Aber ich werde andauernd geblitzt. Weißt du? Das ist das Gleiche in Grün. Da weiß auch jeder, dass 120 an den Stellen schwachsinnig ist. Und trotzdem hast du dann die Behörde da hinten dran hängen und macht irgendwelche, meine Mutter hatte eine Online-Zeugenbefragung. Das sollte ich hier wahrscheinlich nicht sagen. Aber hatte sie auf jeden Fall.
Oh mein Gott.
Schauen wir mal. Naja, für diesen einen Case, wo ich wirklich ein bisschen doll zu schnell war. Ja,
weil du schon mit vollgeladenen Pimmel Richtung Süddeutschland unterwegs bist, seit kürzerem eventuell. Gibt einen kleinen Zusammenhang, aber den haben wir jetzt alle rausgehört. Naja, gut. Ich find's schön. Also von daher, ey, das war eine verrückte Reise wieder mit der Episode. Und wir machen heute einfach mal ein bisschen kürzer Schluss. Also Verweise, wie gesagt,
auf das Wort
von dem Quizabend. Genauso sieht's aus. So, dann kriegt ihr nochmal ein bisschen extra Content, wenn ihr euch jetzt denkt, so, ach Mensch, 49 Minuten, das ist mir jetzt aber zu wenig. Da könnt ihr noch reingrinden. Von daher, ich wünsche euch einen schönen letzten Advent. Dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann machen wir nochmal so eine Vor-Christmas-Episode. Das wird auch ganz schön. Da trinken wir trinken jeder 3 Liter Glühwein während der Episode.
Okay, finde ich fair. Dann haben wir auch den Episodentitel schon. Das Setting steht. Content leicht gemacht. Machen wir. Ey.
Okay.
Macht's gut. Freut euch auf die nächste Episode und bleibt sauber.